Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir, wie jede Woche, auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche eingehen. Und diesmal ist schon die KW37 dran und die ging vom 7.9. bis zum 11.9. Und der DAX startete Anfang der Woche bei etwa 12.931 Punkten und schloss am Freitag bei 13.203 Punkten ab. Also wir haben eine leichte Aufwärtsbewegung gehabt von ungefähr 300 Punkten diese Woche. Und es gab diese Woche sehr, sehr viele spannende Ereignisse wieder. Und es gab auch einiges an Dilemma, zum Beispiel für die Tesla-Aktionäre. Der Börsenwert ist nämlich von Tesla um 80 Milliarden Euro eingebrochen. Und es gab ja zuerst quasi diesen Rekord von diesen 502 US-Dollar nach dem Aktiensplit. Und jetzt ist er wieder eingebrochen. Und womöglich war dafür jetzt natürlich der Grund, dass Tesla nicht in den S&P 500 aufgenommen wurde. Und das war quasi der Grund dafür, für die Nichtaufnahme, war einerseits, dass das Unternehmen noch keine richtigen Gewinne so erzielt. Andererseits, weil es natürlich schon das Indexgewicht ziemlich verziehen würde, wenn Tesla mit über 300 Milliarden Euro an Börsenwert da einsteigen würde. Und deshalb hat man sich gegen eine Aufnahme in den S&P 500 entschieden. Aber es gab nicht nur Neuigkeiten von Tesla, sondern es gab noch sehr, sehr viele andere Unternehmen, die werden wir euch jetzt auch gleich noch vorstellen, oder viele andere Nachrichten. Und es gab zum Beispiel auch wieder eine Nachricht von Nikola Motors. Die Aktien sind nämlich auch komischerweise wieder richtig abgegangen, aber bei Nikola Motors, da habe ich auch irgendwie mittlerweile so meine Zweifel an dem ganzen Unternehmen. Aber ich würde sagen, Gerrit, hast du noch ein kurzes Thema, was wir ansprechen können jetzt direkt am Anfang? Sonst würde ich sagen, fang doch direkt mal mit dem Montag an.
Mir wird vielleicht noch einfallen, dass im Allgemeinen die Technologiewerte diese Woche natürlich ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Aber ich denke einfach mal, die haben ja auch die letzten Wochen ziemlich krass performt gehabt und auch ausschlaggebend waren natürlich die Aktiensplits von Tesla und auch Apple. Ich denke mal, das liegt daher, oder dieser Effekt, den ja so ein Aktiensplit bewerkstelligen soll, der ist ja auch in Kraft getreten. Das heißt, nach so einem Aktiensplit sind ja die Aktien in der Theorie oder optisch gesehen natürlich ein bisschen günstiger, weil man hat dann ja für eine Aktie mehrere Aktien bekommen und dieser Effekt, dadurch, dass sie dann günstiger erscheinen soll, dazu führen, dass Privatinvestoren natürlich dann noch mehr Geld in das Unternehmen reinstecken und daraufhin ist natürlich auch der Aktienkurs nach dem Aktiensplit von diesen Unternehmen natürlich stark gestiegen und die Unternehmen haben natürlich dann auch ganz klar die Technologiebranche an sich mit hochgerissen und dass die Blase in Anführungszeichen mal platzen wird, das war ja dann auch irgendwie vorhersagbar. Also an der Stelle die Leute, die dann die Gewinne mitgenommen haben, die haben alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und wie man ganz klar sieht bei Tesla, dass die Marktkapitalisierung um 80 Milliarden US-Dollar gesunken ist oder eingebrochen ist, ist natürlich schon ziemlich krass, ja, was da dann an dieser kurzen Zeit an Wert vernichtet worden ist.
Das ist ja eigentlich quasi einmal die Marktkapitalisierung von BMW und Mercedes zusammen, die da weggegangen ist.
Ja, das ist echt unglaublich, was da an Wert in dieser kurzen Zeit verbrannt förmlich ist, ne?
Ja.
Ich würde aber sagen, ich starte einfach mal jetzt mit dem Montag. Und da geht es auch erstmal allgemein um die China-Exporte, also ein bisschen erstmal um die Wirtschaft. Die hat sich nämlich im August in China, also diese Exporte, deutlich erhöht. Und die Ausfuhren legten nämlich im Vergleich zu dem Vorjahr in Dollar gemessen stärker als erwartet, nämlich um 9,5% zu. Und auch schon im Vormonat fielen die chinesischen Importe allerdings geringer aus. Sie gingen nämlich hier um 2,1% zurück. Also unterm Strich hat dieser Außenhandel damit ein Plus um 4,2%, nämlich auf einen Wert von rund 412 Milliarden US-Dollar gestiegen. Experten vermuten aber weiterhin ganz klar eine Ungewissheit im Markt, zum einen durch den Streit zwischen den USA und China im Handel selbst, aber natürlich auch im Technologiesektor, zum Beispiel das Dilemma um TikTok, sage ich mal so. Und natürlich ist auch ein weiterer möglicher Rückgang der Weltwirtschaftsleistung ein Faktor in dem Fall. Dann komme ich zu den ersten Unternehmen, was eine interessante Meldung gebracht hat. nämlich AstraZeneca. Und die haben jetzt quasi mit Australien, oder Australien hat nämlich die ersten Impfstoffdosen eines, ja, potenziellen Kandidaten gegen den Covid-19 oder gegen diese Covid-19-Infektion von AstraZeneca für Januar 2021 nämlich gesichert. Und die Regierung habe quasi mit CSL einen Vertrag über 3,8 Millionen Einheiten im Januar und Februar geschlossen. Und AstraZeneca hat ja einen Impfstoff namens AZD1222. Der befindet sich aber immer noch nach wie vor in klinischen Studien. Dann noch eine interessante Meldung von Samsung. Die haben sich nämlich in den USA Verizon mit 6,7 Milliarden US-Dollar zugekauft gehabt. Und Verizon ist ja ein US-Telekommunikationskonzern. Was damit jetzt genau oder was der Hintergrund hierbei ist, das wollte das Unternehmen oder die beiden Unternehmen noch nicht sagen. Man vermutet aber natürlich zum einen Netzwerkausstattungen und zum anderen die vorbereitende 5G-Technologie, die ja natürlich mit Hochspannung erwartet und natürlich auch dann ausgebaut werden soll. Also da möchte Samsung dann wahrscheinlich auch von partizipieren. Von daher dieser milliardenschwere Zukauf in den USA. Dann nochmal zu Daimler. Wir wissen ja, vor einer Woche hatten sie ja die neue Modellklasse, nämlich die S-Klasse, rausgebracht gehabt, womit Daimler am meisten Marge mit einfährt. Nichtsdestotrotz hat sich diese Woche dann auch der Vorstandsvorsitzende, der Ulla Collinius, nochmal zu Wort gemeldet und hatte gesagt, dass man quasi immer da, wo die Stückzahlen reichen, um in China oder in Amerika oder an einem anderen Standort zu produzieren, da möchte jetzt Daimler wirtschaftlich und rational handeln und würde gegebenenfalls die Produktion aufteilen, um halt einfach, ja, wirtschaftlicher in dem Fall natürlich auch zu handeln. Jedoch bei so Spitzenklassenmodellen wie zum Beispiel der neuen S-Klasse, da werde wohl bei der Stückzahl in diesem obersten Spitzensegment, da wäre wohl eine Aufteilung der Produktion nicht sinnvoll, seinen Worten nach. Und China ist der größte Automobilmarkt. Dorthin verkauft aber Daimler vielleicht nur oder laut seiner Aussage halt nur jede dritte S-Klasse. Somit werde also die Produktion der S-Klasse nicht geteilt werden. Was ich damit sagen möchte oder was wahrscheinlich mit dieser Meldung ausgedrückt werden soll, ist, dass Daimler ja sowieso parallel zum Sparkurs sich natürlich weiterhin in der Zukunft besser aufstellen muss und halt da Schnittstellen schaffen wird bezüglich der Produktionsstandorte. Und ich denke mal, das Ganze wird natürlich dann auch schon seinen Sinn haben, dass man hier die Produktionswerke aufteilt, um halt rational und wirtschaftlich halt handeln zu können. Und eine letzte Meldung am Montag von der Münchener Rückversicherung. Und zwar erwartet das Unternehmen in diesem und im nächsten Jahr einen Anstieg der Preise, sowohl bei der Erstversicherung als auch bei der Rückversicherung. Der Hintergrund ist hier die Corona-Pandemie, denn die Münchener Rück hatte bereits im ersten Halbjahr mit 1, oder wurde bereits im ersten Halbjahr mit 1,5 Milliarden Euro belastet. Und besonders stark schlug der Ausfall von Großveranstaltungen nämlich zu Buche. In der Rückversicherung dürfte somit die Preissteigerung über das Jahr 2021 hinaus auch weiterhin anhalten. Und bei den jüngsten Katastrophen parallel zur Pandemie, wie zum Beispiel der Explosion in Beirut, ist der Konzern recht glimpflich davon gekommen. Die Schäden in Beirut kosten nämlich den Konzern voraussichtlich einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Und eine ähnliche Belastung erwartet das Unternehmen infolge der Zerstörung durch die jüngsten Hurricanes. Ja, an der Stelle, ich würde sagen, das reicht zum Montag. Jannik, was ist denn alles so am Dienstag passiert in der Welt?
Ja, am Dienstag gab es auch wieder einige spannende Meldungen, vor allem auch wieder aus dem Thema Wirtschaft und Wirtschaftseinbruch. Wir haben nämlich vor allem das Thema die deutschen Exporte. Da kam nämlich die Nachricht, dass sich die deutschen Exporte im Juli den dritten Monat in Folge wieder erholt haben und gewachsen sind. Und die Ausfuhren legten im Vergleich zum Vormonat um 4,7% zu. Aber Experten hatten hier mit einem Absatzplus von 5% gerechnet. Und daraus kann man quasi schließen, dass sich Deutschland einerseits von den Corona-bedingten Einbrüchen wieder erholt, aber sie erholen sich langsamer als erwartet. Wir sind der weltweite Export, wir sind quasi der Exportweltmeister und wir erholen uns aber trotzdem langsamer als quasi andere Länder, wie zum Beispiel China und so weiter. Die erholen sich viel, viel schneller. Im Juni hatte das Plus noch bei 14,9% gelegen im Vergleich zum Vormonat. Und im Mai, da ist ja auch schon wieder angefangen, dass es sich alles wieder halbwegs geöffnet hat, lag das Plus bei 9%. Also man sieht auch hier das Thema, dass das Absatzplus wieder auf das alte Niveau kommt, scheint doch etwas langsamer abzulaufen als erwartet. Dann gab es noch einen Rekordeinbruch in Japan. In Japan wurden nämlich die Bruttoinlandproduktzahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Und dort wurde festgestellt, dass das BIP von Japan um 28,1% im zweiten Quartal geschrumpft ist, was natürlich eine extrem starke Schrumpfung ist für Japan. Aber bei Japan muss man nämlich wissen, dass sie bereits in den beiden Vorquartalen, also Q1 und Q4 aus 2019 dann, ja 2019, Entschuldigung, ich bin gerade im Jahr fast verrutscht. Und genau, die haben nämlich da auch schon negatives Wachstum aufgewiesen. Wie man hier sieht, Japan steckt wirklich in einer tiefen Rezession und mal sehen, wie das Ganze hier noch weitergeht. Ich meine, Japan hat eine extrem alte Bevölkerung, aber natürlich auch eine strategische Wettbewerbsposition. Ich bin echt mal gespannt, wie sich dann dieses Bruttoinlandsprodukt oder allgemein die Wirtschaft in Japan in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch weiterentwickeln wird. Dann gab es noch eine Meldung von General Motors oder auch Nikola. Für manche Leute, die es vielleicht nicht kennen, Nikola Motors ist quasi auch eine, wie sagt man, eine Art, ich nenne es mal Start-up. Und die beschäftigen sich mit dem Thema Elektromobilität und Wasserstoff. Und die wollen quasi eine ernsthafte Konkurrenz werden zu Tesla. Und die planen auch eigene Trucks zu bauen, zum Beispiel auch Pickup-Trucks. Und da wollen sie quasi Tesla mit diesem, Gerrit, hilf mir mal kurz, wie ist nochmal der Tesla da, dieser komische Pickup von Tesla?
Na, ich weiß es nicht so genau, aber ich werde parallel einmal schauen, ja?
Okay, sehr gut. Genau, Tesla hat nämlich auch so ein Pickup, glaube ich, rausgebracht. Also ich persönlich fand das Ding potthässlich, aber anscheinend kam es wirklich sehr gut an bei den Kunden und viele haben sich den vorbestellt, diesen Pickup. Und General Motors und Nikola wollen jetzt quasi in diesem Bereich auch für einen eigenen Pickup rausbringen im Elektrobereich und wollen dann quasi hier Tesla ernsthafte Konkurrenz machen. Und als bekannt wurde, dass quasi General Motors mit Nikola eine Kooperation eingeht und dass General Motors bei Nikola einsteigt, ist quasi die Nikola Motors Aktie um 32% angestiegen. Und die Aktie ist ja schon, glaube ich, die letzten 3 Monate extrem angestiegen und ist dann wieder um die Hälfte eingebrochen. Also die Aktie ist wirklich eine absolute Achterbahnfahrt und ich bin echt mal gespannt, wie sich Nikola Motors entwickelt. Aber ich persönlich bin in Nikola Motors nicht investiert und ich werde in das Unternehmen auch persönlich nicht investieren. Ich finde das Unternehmen einfach, die Vision an sich finde ich cool, was sie haben, aber bis jetzt haben sie noch keinen Cent verdient und stellen sich quasi schon so hin, wie wenn sie jetzt ernsthafte Konkurrenz zu Tesla oder anderen Automarken darstellen könnten.
Janik, ich hatte ja nochmal jetzt eben parallel geguckt gehabt. Du meinst wahrscheinlich diesen Cybertruck, ne?
Genau, den meinte ich, den Cybertruck. Entschuldigung, da hat mir das Wort dafür gefehlt, aber Gerrit, nochmal
Ach,
danke, dass
alles
du
gut.
nachgeschaut hast. Der ist ja auch, ich würde mal sagen, ein sehr futuristisches Auto, sieht sehr
Ja.
abgespaced aus. Also kannst du dir mal angucken, lieber Zuschauer, der Cybertruck von Tesla, der ist ja noch nicht im Produktportfolio von Tesla, aber der kommt bald rein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig aus, meiner Meinung nach. Irgendwie sieht es aus wie so ein Haus, aber ist nur meine Meinung. Okay. Dann gehen wir weiter zur nächsten Aktie, nämlich Beyond Meat. Ich will jetzt hier keine Tesla-Aktionäre verschrecken oder verscheuchen. Deswegen habe ich dazu jetzt nicht meine Meinung gesagt, aber egal. Beyond Meat, da war ich angelangt. Beyond Meat hat nämlich vor, also für viele, die Beyond Meat nicht kennen, die stellen ja pflanzliche Fleischprodukte her. Also, wenn man es noch Fleischprodukte nennen kann, aber halt Fleischersatzprodukte, so ist es vielleicht besser zu nennen. Und die wollen jetzt auch in China expandieren, genauer gesagt in Shanghai. Und da wollen sie quasi ein eigenes neues Produktsortiment aufbauen in dem Bereich vom Fleischersatz. Und Beyond Meat will dann quasi das erste multinationale Unternehmen sein, das sich ausschließlich auf die pflanzliche Fleischproduktion konzentriert und seine eigenen großen Produktionsstätten quasi in China in den Markt einbringt. Also wir sind echt mal gespannt, was Beyond Meat hier noch vorhat. In Amerika kam das ja auf jeden Fall sehr gut an, diese Beyond Meat Burger. Da gibt es ja so, die gibt es ja im Supermarkt dort zu kaufen. Auch, glaub, auch hier in Deutschland teilweise schon, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Doch,
Anscheinend sollen
ja,
die
ich auch.
wirklich sehr gut schmecken. Hast du schon mal damit Kontakt gehabt, Gerrit?
Ja, ich habe mal so veganes Fleisch gekauft.
Von Beyond
Ist,
Meat?
ja,
Mhm.
Das schmeckt aber nicht schlecht. Oder so eine Burger Patties, glaube ich, waren das. Burger Patties, Entschuldigung. Das Hackfleisch war von einer anderen Marke. Ich glaube, hier ist auch egal. Aber ich finde, kann man mal probieren, auf jeden Fall. Schmeckt jetzt nicht schlecht, das wollte ich
Ja.
damit sagen.
Und jetzt habe ich mal Interesse, wie hast du das denn Ganze das zubereitet? Hast du es auf den Grill raufgeworfen oder macht man das in der Pfanne oder wie macht man das Ganze dann?
Alles geht sowohl als auch, aber ich habe es in der Pfanne gemacht gehabt, weil an dem Tag schlechtes Wetter war. Ja. Aber super
Also,
easy, ne? Schmeiß einfach rein, bisschen Öl
ja.
in die Pfanne, kurz erwärmen, dann haust du die Patties rein und dann von jeder Seite ein paar Minuten anbraten quasi. Also wie so ein normaler Fleischpatty halt auch.
Und du würdest jetzt sagen, für alle Fleischliebhaber hier im Podcast, ist es mal eine Erfahrung wert, so ein Fleischersatzprodukt von Beyond Meat zu probieren?
Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Okay, lieber Zuhörer, dann weißt du ja schon mal, eventuell kann man auch mal sich so ein Fleischpatty von Beyond Meat kaufen und das Ganze probieren. Aber jetzt kommen wir vom Thema Fleischersatz sogar, machen wir eine relativ weite Reise zu dem Thema Dampfloks oder eher gesagt nicht Dampfloks, sondern Güterzügen. Wir sind jetzt beim Thema Züge angelangt. Und Siemens zieht nämlich einen Großauftrag bei der DB Cargo an Land. Und dieser Auftrag hat ein Volumen von deutlich über 1 Milliarde Euro. Also ein sehr schöner Auftrag für Siemens. Und sie verkaufen jetzt quasi in den nächsten Jahren bis 2023 ungefähr 400 Fahrzeuge. Und mit 400 Fahrzeugen meine ich Güterloks. Das sind sowohl elektrische als auch Diesel. Also man nennt dies quasi dieselelektrisch, diese Loks, die sie da verkaufen. Und die sind quasi dafür da, um Güterverkehr von A nach B zu bewegen. Also 400 Fahrzeuge ist eine ganze Menge. So ein Zug ist bestimmt auch nicht ganz billig zu bauen. Also ich bin echt mal gespannt, wie sich dann hier der ganze Auftrag noch entwickeln wird für Siemens. Hat nicht Siemens auch sogar noch von IC-Aufträgen und sowas erhalten vor kurzem erst? Da hatten wir doch drüber geredet, im Börsentalk oder so.
Ja, ich meine auch letzte Woche oder vorletzte Woche oder so,
Ja.
ist noch gar nicht so lange her.
Also wie man sieht, auch die Deutsche Bahn will natürlich hier nochmal extrem expandieren in dem Bereich, also sowohl Cargo als auch noch im Personenverkehr. Meiner Meinung nach sind die Zugpreise immer noch zu teuer und man sollte auf jeden Fall hier deutlich mehr Angebot schaffen, um quasi der im Endeffekt Nachfrage dann nach billigen Preisen gerecht zu werden. Und ich würde sagen, Gerrit, ich habe den Dienstag einigermaßen gut abgeschlossen und lass uns doch mal mit Mittwoch weitermachen.
Auf jeden Fall. Ich starte am Mittwoch mit dem Streit zwischen Apple und dem Online-Spiel Fortnite, beziehungsweise der Entwicklerfirma dahinter, nämlich Epic Games. Die haben ja auch, wie in den vergangenen zwei, drei Börsentalks schon, sind sie da so ein bisschen im Rechtsstreit, sage ich mal so, weil Epic Games nämlich einen Vertrag mit Apple verletzt hat und den Konzern damit rechtswidrig um Einnahmen im Apple App Store geprellt hat. Und nun ist es halt so, dass dieser Streit quasi auch andere weitere Stores, zum Beispiel den Google Play Store, beeinflussen kann, weil es ist nämlich so, dass jetzt diese Apps, die auf Smartphones über diese Plattform vertrieben werden, da kassiert ja auch wiederum Apple oder in dem Fall ja auch vielleicht Google Play Store vom Kaufpreis dieser App natürlich einen kleinen Teil ab und behält für sich halt selber ein. Und das ist jetzt so die Frage, wie kann man damit in Zukunft umgehen? Aber nichtsdestotrotz, Apple verlangt jetzt nun Schadensersatz halt von Epic Games. Dann komme ich nochmal zur Luftfahrtbranche.
Gerrit, einen Moment, man muss natürlich das sagen. Epic Games an die Aktionäre. Epic Games ist eine sehr, sehr große Plattform. Da kann man sehr, sehr viele Spiele mittlerweile schon drüber beziehen. Und diese Plattform wächst immer und immer größer, auch im Bereich nicht nur von den Mobile Games, sondern auch von den PC Games. Und diese Plattform gehört quasi, ich glaube, zur Hälfte Tencent. Also Tencent ist quasi eine chinesische Aktie, eine chinesische Holding, die in diesen Bereich investiert. Und die sind an Epic Games beteiligt. Also falls du Interesse hast an Epic Games, dann schau dir doch mal Tencent genauer an.
Richtig, danke für die Ergänzung. Und damit kann ich auch noch mal ganz, wie ich eingangs erwähnt hatte, zum Montag, nämlich wieder dieser Konflikt zwischen den USA und China. Hatte ich ja gesagt, dass es zum einen im Handel natürlich nach wie vor ist und da auch schon ein bisschen länger und natürlich auch im Technologiesektor. Und darunter fällt natürlich auch dieser Streit zwischen Epic Games und Apple oder halt auch diese Zulassung, sage ich mal, von der TikTok-App im amerikanischen, also in den USA, in dem Raum. Dann komme ich nochmal, wie gesagt, zur Luftfahrtbranche, einmal zu Airbus. Und zwar hat auch Airbus trotz der Corona-Krise im August keine Stornierungen für seine Passagierjets erhalten. Stattdessen ging sogar die Bestellung eines Jets unter dem Namen A320 aus der Neo-Reihe ein. Allerdings geriet die Auslieferung neuer Maschinen von Airbus wieder ins Stocken. Der Hersteller übergab 39 Flugzeuge an seine Kunden und das sind 10 weniger als im Juli. Warum auch immer. Das hatte das Unternehmen jetzt nicht veröffentlicht gehabt. Dann nochmal zu Ryanair. Die zählen halt auch wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Passagiere, als vor einigen Monaten sogar noch erwartet war. Und im Geschäftsjahr, was zu Ende März 2021 endet, werde nun mit 50 Millionen Fluggästen maximal gerechnet. Und das entspricht einem Drittel der im Vorjahreszeitraum von Ryanair transportierten Passagiere. Und das sind quasi nochmal 10 Millionen weniger, als bereits im Juli von dem Unternehmen prognostiziert worden ist. Im Mai war nämlich Ryanair sogar noch von 80 Millionen Passagieren ausgegangen. Und ein interessantes Unternehmen aus den USA, Snowflake, Yannick, da musste ich auch so ein bisschen an dich denken. Ich denke mal, wenn die an die Börse gegangen sind, können wir auch hier vielleicht nochmal ja, das Unternehmen einmal vorstellen und eine Analyse dazu durchführen, weil Snowflake ist ein cloudbasierter Anbieter von Data Warehouse Diensten und bietet quasi darüber dann Firmen eigene Analyse-Tools für die Aufbereitung von Daten an und bereitet halt jetzt einen milliardenschweren Börsengang vor. Meiner Recherche nach ist dieser IPO jetzt noch nicht irgendwie festgelegt, soll aber wohl noch bis Ende 2020 halt umgesetzt werden. Und das Unternehmen will nach eigenen Angaben rund 2,4 Milliarden US-Dollar erlösen. Das heißt, sie geben rund 28 Millionen Anteilsscheine aus, die zwischen 75 und 85 US-Dollar kosten sollen. In der letzten Finanzierungsrunde hat Snowflake oder wurde Snowflake auf 12 Milliarden US-Dollar bewertet. Und an diesem Unternehmen möchte sich auch zukünftig Warren Buffett mit Berkshire Hathaway beteiligen. Also finde ich mega interessant, weil eigentlich weiß man ja von Warren Buffett, dass er ja nicht so das Interesse hat an, sag ich mal, so Unternehmen aus dem Technologiesektor. Aber ich glaube, er merkt, dass man dann doch auch langfristig hier gute Renditen abgreifen kann. Und von daher, ich finde Snowflake so zumindest nach der Meldung her auch ziemlich interessant, auch mit diesem Geschäftsmodell. Da bist du wahrscheinlich, Yannick, eher der Profi drin im Vergleich zu mir. Du hast dich ja auch schon recht gut mit Exasol, ist ja ein deutsches Unternehmen, auseinandergesetzt gehabt und auch mega gut die Analyse vorbereitet gehabt oder ausgearbeitet, so meine ich das. Und das hatten wir ja auch natürlich in einem Podcast einmal vorgestellt gehabt, das Unternehmen Exasol. Von daher, ich denke mal, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen. Ich weiß es nicht, da muss man noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, aber ich würde sagen, wir warten einfach mal hier erstmal auf den IPO dieses Jahr noch ab.
Genau, da können wir uns ja auch mal konkret noch mal eine Analyse überlegen. Aber ich denke mal, dass es wahrscheinlich erst dann nächstes Jahr für eine Analyse reichen wird, weil wir haben dies auf jeden Fall noch ordentlich viel To-Dos offen. Und andererseits möchte man natürlich auch nicht in der IPO-Phase direkt ein Unternehmen analysieren, sondern man möchte natürlich auch erst direkt, wenn die ersten Quartalsberichte im Endeffekt online sind, dann ist es optimal, das Ganze zu analysieren, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich genauso. Okay, dann noch einmal zwei weitere Meldungen. Einmal vom Schaeffler, dem Auto- und Industriezulieferer, und von BioNTech. Ich starte mal mit Schaeffler. Die haben nämlich leider den Abbau von europaweit 4.400 Stellen verkündet gehabt und davon den größten Teil auch sogar in Deutschland. Dabei sollen die Niederlassungen in Wuppertal und Clausthal geschlossen werden und andere sollen quasi Aufgaben an größere Standorte abgeben. Und die Umbaukosten dürften den Gewinn von diesem Unternehmen, von Schaeffler, mit mehr als 500 Millionen Euro belasten. Und auch Grund dafür ist wieder die Corona-Pandemie, was auch sonst. Dann zu der letzten Meldung, wie gesagt, von BioNTech. Und hier hat die EU-Kommission mit der Mainzer Firma eine mögliche Lieferung von bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen vereinbart. Und geplant sei zunächst die Lieferung von 200 Millionen Dosen mit der Option auf weitere 100 Millionen Dosen. Der Impfstoff von BioNTech ist allerdings ebenfalls noch nicht zugelassen. Genau, das war es von mir zu dem Mittwoch. Ich denke mal, die wichtigsten Meldungen am Aktienmarkt habe ich auch hier zusammengefasst. Yannick, was ist denn am Donnerstag noch so passiert?
Ja, am Donnerstag gab es erstmal eine Meldung von Rheinmetall. Der Rüstungskonzern hat nämlich wieder einen schönen Auftrag an Land gezogen. Diesmal geht es nämlich um einen Auftrag aus Ungarn. Und es ist ein Großauftrag über 218 neu entwickelte Schützenpanzer und neun Unterstützungsfahrzeuge sind in diesem Auftrag auch noch inkludiert. Also wir haben hier insgesamt dann 227 Fahrzeuge, die bei Rheinmetall geordert wurden. Und der Auftragswert beziffert sich laut dem Vorstand auf über 2 Milliarden Euro. Also wie man auch hier sieht, in dem Bereich Rüstung kann man richtig, richtig viel Geld verdienen. Also allein dieser Auftrag, ich glaube, Rheinmetall hat auch erst vor ein paar Wochen wieder einen neuen Auftrag an Land gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wo war das nochmal? Auch oben im Osten. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie das Land hieß. Also Rüstungskonzerne haben anscheinend momentan die Blütezeit ihrer Geschäfte, also zumindest Rheinmetall, die fahren einen Auftrag nach dem anderen ein. Mal sehen, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Dann gab es eine nicht so gute Meldung von AstraZeneca. Der Gerrit hat ja schon am Montag gesagt, dass dieser eine Impfstoff von AstraZeneca sich in der einer der finalen Impfstoffstudien befindet, wenn ich richtig liege, Gerrit.
Genau, ja.
Und dieser Impfstoff soll anscheinend jetzt aufgrund von verschiedenen gesundheitlichen Problemen bei einem Probanden erstmal gestoppt werden. Da muss erstmal weiter geforscht werden. Also hier ist anscheinend bei einem Probanden multiple Sklerose ausgetreten, also MS. Das ist, glaube ich, eine Nervenkrankheit, wenn ich mich so richtig erinnere. Diese Person hat quasi diese Krankheit, man ist noch am Forschen, ob diese Person diese Krankheit durch diesen Impfstoff bekommen hat. Aber bis jetzt stehen alle Zeichen dafür, dass es nicht durch diesen Impfstoff gekommen ist. Aber auf jeden Fall tut mich das auch als irgendwie als, ja, als Bewohner von Deutschland oder so, der dann eventuell auch von AstraZeneca irgendwann einen Impfstoff einverleibt bekommt gegen Covid-19, ja, kritisch denken, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, weil wenn schon sowas passiert, dann kommt es mir irgendwie so vor, wenn die wieder auf den Turbo drücken und links und rechts vergessen. Deswegen hat mich das Ganze auch wieder nachdenklich gestimmt. Eigentlich sind solche Nachrichten nicht so gut geeignet, um sowas zu veröffentlichen. Aber da es ja hier um eine Aktiengesellschaft handelt, muss es quasi veröffentlicht werden. Und dann wurde quasi damit dieser Stopp erstmal veröffentlicht von der Studie. Ich weiß nicht, wie stehst du denn da, Gerrit, dazu, wenn du jetzt so eine Nachricht in den Medien liest, wie stimmt dich das auch als Einwohner von Deutschland bedenklich, wenn du jetzt da irgendwann mal Impfstoffdosen bekommen würdest von diesem Unternehmen?
Auf jeden Fall. Also ich hatte das gerade auch diese Woche mit einem Kumpel mal so ein bisschen diskutiert gehabt. Und natürlich, ich sag mal so, er wird sich jetzt auch oder ich auch, wird mir jetzt nicht sofort diesen Impfstoff verpassen lassen. Also ich bin da auch eher so, dann sollen sie sich lieber, keine Ahnung, ein halbes Jahr, meinetwegen auch ein Jahr mehr Zeit lassen, dafür die Studie sauber abschließen, sodass im Nachgang keine Folgeschäden bleiben oder entstehen können, ne? Weil
Ja.
keiner weiß heute, was mit diesem Impfstoff in, keine Ahnung, 20 Jahren passiert oder so, ne? Ich meine, diese ganzen Grundimmunisierungen, die man wahrscheinlich als Kind verpasst bekommt, sag ich mal so, die gibt's ja schon zum größten Teil seit, keine Ahnung, seit mehr als 20 Jahren, ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es nicht an dieser Stelle. Und dem vertraue ich natürlich logischerweise mehr als einen Impfstoff, der jetzt hier auf Biegen und Brechen, so habe ich das zumindest das Gefühl, was so in der Welt los ist. Ich glaube, Russland ist auch gerade irgendwie
Ja,
schon
die haben auch schon
großartig am
Impfstoff,
Testen.
genau. Aber
Ja,
wir wollen an der Stelle
und
nochmal ganz genau sagen, wir wollen auch nochmal ganz klar machen, dass wir keine Impfstoffgegner sind.
nee.
Aber es lässt einen irgendwie schon nachdenklich werden. Aber es das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht impfen lassen würden, wenn es Pflicht wäre. Also wenn es komplett der Staat sagen würde, es gibt eine Impfpflicht, dann sind wir die Letzten, die uns dagegen sträuben. Also
Genau,
so würde ich
also
es meinen. Ich würde mich dann auf jeden Fall
ja.
halt impfen lassen, weil ich meine, es steht halt das Leben von der gesamten Bevölkerung quasi auf dem Spiel, wenn nicht jeder mitmacht, weil die Krankheit sollten wir eigentlich möglichst schnell aus der Bevölkerung rauskriegen, damit wir wieder möglichst schnell unsere Wirtschaft anfeuern können, meiner Meinung nach.
Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich das wichtig, dass die Unternehmen dazu verpflichtet werden, das hier sauber abschließen zu
Genau,
können und
ja.
nicht zu irgendwie zu vertuschen oder so, weil. Ja, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, aber wie du schon sagst, ich bin jetzt hier kein Impfgegner oder so. Ich kenne mich da auch, ich habe mich mit diesem Thema auch noch nie in meinem Leben vor auseinandergesetzt. Ich nehme das meistens so hin, wie es ist. Aber auch das ist natürlich für die, ja, meisten Menschen natürlich ein neuer Zustand, den man natürlich jetzt auch erstmal, wie gesagt, erforschen muss. Und da sollte man jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen, ja, irgendwas impfen lassen. So, das ist
Ja.
meine Meinung dazu. Von daher dann lieber, also dieser Wettlauf finde ich, dass es dann rein um diesen Profit geht, das finde ich, ist an dieser Stelle nicht richtig. Also dann lieber vielleicht das Ganze nochmal vom Staat ein bisschen subventionieren lassen, aber jetzt nicht hier, wie gesagt, auf im Schnellschuss hier so einen Impfstoff irgendwie entwickeln und dann hast du im Nachgang nachher mehr Probleme als vorher oder so.
Dann wächst noch ein zweiter Kopf oder sowas. Keine Ahnung. Gut,
Ja, oder ein
egal.
dritter Arm.
Ja, genau. Gut, dann machen wir mal direkt weiter. Ich glaube, das ist auch ein heikles Thema, deswegen wollen wir das ja auch nicht weiter besprechen im Podcast. Wir
Genau.
sind ja hier kein Politik-Podcast. Wir wollen ja auch nicht irgendwelche großen Meinungsbildungen machen in der Thema Politik. Wir sind wirklich ein reiner Wirtschafts- und Finanzpodcast. Deswegen, wenn wir jetzt an der Stelle hier irgendwie von Karren gefahren sind, nimm es nicht so ernst. Ich meine, wir kennen uns erstens mit dem Thema nicht so wirklich gut aus. Und zweitens haben wir wirklich nicht das Ziel, irgendwie Leuten hier Meinungen aufzubinden zum Thema Impfstoffverteilung, ja.
Genau.
Dann gibt es noch eine Nachricht von Amazon in Indien am Donnerstag. Und zwar überlegt Amazon laut Bloomberg rund 20 Milliarden Dollar in den Einzelhandelsbereich des indischen Mischkonzerns Reliance Industries zu investieren. Dieses Unternehmen hatten wir auch dir ja schon vorgestellt in dem MSCI India Podcast, wenn ich richtig liege, Gerrit.
Genau, ja.
Genau, also wenn dich das Ganze nochmal interessiert, das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Unternehmen. Schau dir das auf jeden Fall nochmal an, den Podcast, oder hören die am besten an. Und demnach ist dann quasi, wenn dieses Investment passieren würde, Reliance bereit, bis zu 40% der Tochter an Amazon zu verkaufen. Also wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was in diesem Bereich noch passieren wird. Aber ich denke mal, dass auf jeden Fall Amazon auch noch in Indien irgendwann Fuß fassen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja.
Aber dazu gab es bis jetzt keine Stellungnahme von Amazon als auch von Reliance. Also es ist lediglich eine Spekulation. Aber trotzdem mal sehr spannend. Also auch Amazon ist im Bereich von Indien auf jeden Fall interessiert. Dann gab es noch eine Nachricht von BP, nämlich dass der Konzern möchte grüner werden und deswegen hat er in den Bereich der Offshore-Windenergie investiert. Und zwar hat er sich für 1,1 Milliarden Dollar 50% der Anteile an einem Windparkprojekt auf hoher See von Equinor gesichert und diese Windräder befinden sich quasi vor der Küste von New York und Massachusetts und können zusammen dann dieser Windpark etwa 4,4 Gigawatt Strom erzeugen und damit kann man mehr als 2 Millionen Privathaushalte versorgen. Also sehr interessant und BP versucht natürlich auch immer grüner zu werden. Aber es versucht ja eigentlich auch jeder Energiekonzern, der momentan noch im Ölbusiness tätig ist, zum Beispiel auch Shell, versucht immer weiter in das Thema grüne Energie zu kommen. Dann ein weiteres Thema ist die italienische Börse gewesen am Donnerstag. Und zwar überlegt sich jetzt auch die Schweiz, also der Börsenkonzern SIX heißt der, will auch in das Rennen um die italienische Börse einsteigen. Und das Unternehmen werde dann quasi bis zum Fristende, also am Freitag ist es schon vergangen, um ein unverbindliches Angebot für die Borsa Italia werden sie quasi einreichen und mal sehen, ob sie dieses Rennen gewinnen. Es gibt nämlich auch noch weitere Interessenten, wie zum Beispiel die Deutsche Börse, die buhlt ja auch um diese Mailänder Börse, also auch um die italienische Börse. Und mal sehen, wer da am Ende das Rennen macht. Über das Thema haben wir auch schon gesprochen, nämlich die italienische Börse wurde ja zuerst von der London Stock Exchange gekauft und jetzt wird die quasi wieder weiterverkauft an entweder dann ja die Schweiz oder an Deutschland. Mal sehen, wer dann am Ende das Rennen macht. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, hör dazu mal den Italien-Podcast an. Wir sind nämlich dann auf Weltreise gewesen. Das heißt, Finanzenpaket auf Weltreise ab nach Italien heißt der Podcast. Hör da gerne mal rein, wenn du dich für dieses Thema interessierst. Genau, ich würde sagen, damit habe ich aber den Donnerstag abgeschlossen und Gerrit, erzähl uns doch mal noch, was am letzten Handelstag, nämlich dem Freitag, passiert ist.
Da gab es interessante Meldung von Fraport. Da haben wir auch fast wöchentlich drüber berichtet in unseren Börsentalks. Und zwar sind jetzt seit kurzem wieder neue Reisewarnungen in Kraft getreten. Und somit zählte Fraport, also der Flughafen in Frankfurt, im August gut 1,5 Millionen Passagiere. Und das sind damit rund 78,2% weniger als ein Jahr zuvor. Das waren aber wiederum 200.000 Fluggäste mehr als im Juli und im Jahresvergleich liegt der Rückgang bei 81%. Im April, Mai und Juni hatte das Minus jedoch sogar mehr als 90% betragen. Wie wir wissen, da konnte man ja fast so gut wie gar nicht mehr reisen. Auch europaweit war das ja extrem eingeschränkt. Dann gab es jetzt wieder Lockerungen Ja, aber auch diese Lockerungen zeigen jetzt wieder, dass gerade vor allem zum Beispiel auch in Frankreich, in Spanien und Italien die Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden natürlich wieder extrem stark ansteigen. Also ich weiß nicht, ob das auf der einen Seite natürlich vielleicht ein bisschen zu früh war oder halt nicht. Je nachdem, wahrscheinlich hat das natürlich auch wiederum einen wirtschaftlichen Hintergrund aufgrund von der Reisezeit, ne? Man hatte ja die Sommerferien dazwischen und so weiter und so fort. Aber das möchte ich an dieser Stelle auch nicht bewerten. Wichtig ist einfach hier nur zu wissen, dass nach wie vor gerade mal 3/4 der Flughafen immer noch nicht ausgelastet ist. Also gerade mal knapp 22% der Passagiere wie im Vergleich zum Vorjahr wurden hier gezählt. Und das ist natürlich für den Flughafen natürlich extrem schlecht. Einfach weil halt auch logischerweise dann hier die Einnahmen fehlen. Dann komme ich nochmal zu einer weiteren Meldung von Bayer. Und die haben nämlich verkündigt am Freitag, dass sie weiterhin den Konzernchef Werner Baumann ja einstellen unter Vertrag. Der läuft nämlich bis zum 30. April 2024. Der Werner Baumann arbeitet seit 1988 für Bayer, wurde dann 2010 in den Vorstand berufen und ist gerade mal seit 4 Jahren, also seit Mai 2016, Vorstandsvorsitzender. Wir wissen, Bayer hat natürlich immer noch diese Klage ums Glyphosat in dem Roundup in Amerika am Hals. Und natürlich hat er quasi zum Teil mit diese Übernahme von Monsanto damals natürlich entschieden. Ich finde jetzt im Nachgang, nachdem das jetzt alles so ein bisschen in die richtige Richtung geht, also sprich, man versucht ja einen Vergleich zu finden mit den Klägern in Amerika, dass der Werner Baumann jetzt auf jeden Fall einen besseren Job macht als zuvor. Und ich finde, auch so einer hat vielleicht irgendwie eine zweite Chance verdient. Von daher, ich persönlich, das ist aber nur meine Meinung, Yannick, mich würde deine Meinung dazu auch mal interessieren, finde das vollkommen in Ordnung, dass Werner Baumann weiterhin CEO von Bayer ist und das bis 30. April 2024. Was hältst du davon, Yannick?
Also ich bin da absolut anderer Meinung. Ich habe jetzt irgendwie nicht groß den Vorstand, um was vorzuwerfen, meiner Meinung nach. Und der Monsanto-Deal ist halt schon ein kritischer Punkt bei Bayer.
Klar,
Aber ich
auf
bin da
jeden
auf jeden
Fall.
Fall große Hoffnung, dass das Ganze in spätestens 2 Jahren erledigt ist und wir dann die nächsten 10 Jahre eine wunderschöne Entwicklung vor uns haben und uns dann über 5 € je Aktie an Dividende freuen, dann in 2030.
Das wäre natürlich eine tolle Sache. Ich
Momentan gibt
finde
es
das
ja 2,80
natürlich.
Euro und ich meine, 5 € wären dann schon sehr angebracht. Ich meine, ich habe für meine Aktien ja, was habe ich bezahlt, 54 €. Das heißt, ich wäre fast bei 10% Dividendenrendite. Das wäre für mich natürlich eine sehr schöne Dividende dann.
Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte nochmal sagen, bezüglich des Glyphosat-Streits ist gar keine Frage. Das ist ein böses Thema. Auch wenn es krebserregend kein Markt, ich halte das auch nicht für gut. Davon mal ab. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, dieser neue Konzernbereich, also dieses Agrar- und Saatgutgeschäft aus Aktionärssicht, das boomt ja. Das zeigen ja auch die Zahlen. Also Bayer schneidet da echt nicht schlecht ab. Und ich glaube, auch in Zukunft ist dieses Geschäftsmodell ziemlich, ich würde mal sagen, rentabel an der Stelle. Aber wie gesagt, auch immer hier im Vergleich zu vielleicht so ein bisschen zu diesem Impfstoff soll man natürlich auch das, was man entwickelt, der Mensch hat auch helfen und nicht jetzt irgendwie krebserregend sein oder sowas. Also ich sag mal toxisch. So von daher, wie gesagt, sollte der Werner Baumann hier auf jeden Fall diese zweite Chance bekommen und die Zukunft natürlich von Bayer besser steuern. Das nochmal kurz dazu.
Und wir sind ja beide investiert bei der Aktie, deswegen auch noch keine Anlageberatung an der Stelle, sondern nur unsere eigene Meinung.
Korrekt, genau. Dann zur vorletzten Meldung am Freitag von Oracle. Das ist ja ein Unternehmen aus den USA und die kann man von ihrem Geschäftsmodell her vergleichen zu SAP. Also von daher, SAP und Oracle, die sind natürlich so ein bisschen, das sind so zwei Rivalen. Und in den letzten 3 Monaten bis Ende August kletterte der Nettogewinn im Jahresvergleich um 5% auf knapp 2,3 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse wurden natürlich angetrieben und wuchsen vom starken Cloud-Geschäft. Und das um 2% auf 9,4 Milliarden Dollar, weil halt viele Firmen in der Corona-Zeit zusätzliche IT-Dienste und Kapazitäten benötigt haben, weil ja auch ihre eigenen Mitarbeiter sehr viel von zu Hause aus gearbeitet haben. Und zur letzten Meldung von dem Unternehmen Rio Tinto. Ich weiß nicht, spricht man das so aus, Janik? Ich glaube schon. Ne? Das ist ja
Ja.
dieser Bergbaukonzern. Und die wurden quasi ja sehr stark kritisiert aufgrund einer Sprengung zweier heiliger Stätten der australischen Aborigines. Und daraufhin hat der Bergbaukonzern gesagt, dass der Chef, also der CEO und zwei weitere Manager ihre Posten verlassen müssen. Die zwei Manager, die bei Namen jetzt nicht genannt worden sind, die müssen bis Ende dieses Jahres ihre Posten verlassen und der CEO bis spätestens März 2021. Und damit möchte natürlich auch irgendwie Rio Tinto auf oder mit dieser Entscheidung darauf reagieren, auf diese beiden Sprengungen, dass es halt in der Zukunft nicht nochmal vorkommen soll. Und der Konzern möchte darüber hinaus halt auch sicherstellen, dass die Zerstörung eines Welt- oder eines Kulturerbes von so einem außergewöhnlichen Ausmaß natürlich in Zukunft dann nicht mal wieder vorkommt. Ich habe das persönlicherweise so gar nicht mitbekommen. Nichtsdestotrotz ist meines Erachtens die Aktie am Freitag sogar noch, ja, gestiegen dazu. Einfach nur mit dieser Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz lässt sich das Ganze natürlich nicht mehr umkehrbar machen. Ne? Also das, was passiert ist, ist nun mal leider passiert. Und finde ich halt für die Umwelt, die Natur, sage ich mal so, und auch dieser geschichtliche Hintergrund oder dieser archäologische Aspekt natürlich ziemlich schade an der Stelle. Weil das ging dann halt in diesem Fall einfach nur um die Gewinnung von Eisenerz in dieser Region, wo es passiert ist, diese Sprengung. Okay, das fand ich war eine ziemlich interessante Woche. Was ich nochmal wichtig zu erwähnen finde, ist, dass wir hier an dieser Stelle natürlich auch zu keinem Unternehmen irgendwie ja, eine Anlageempfehlung machen wollen. Wir wollen hier auch niemanden dazu bewegen, in diese Unternehmen zu investieren. Wir möchten einfach nur von unseren privaten Entscheidungen berichten und quasi die Börsennews in die Welt verteilen, die es so gibt. Und ich würde
Genau.
sagen, Janik, dann kommen wir doch wieder zu unserer altbekannten Entweder-oder-Fragerunde.
So sieht's aus. Und ich würde sagen, ich stelle direkt mal meine ersten drei Fragen an dich, Gerrit. Und zwar, würdest du lieber an einer normalen Hochschule studieren oder würdest du dich für ein Fernstudium entscheiden?
Ich würde mich für ein Fernstudium entscheiden, weil man parallel einfach noch Geld verdienen kann. Also,
Ja,
da kannst du
stimmt.
natürlich an einer Hochschule auch, aber wenn du zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hast oder sowas im Vorwege, dann glaube ich, liegt mir so ein Fernstudium eher. Dann kann man vielleicht Teilzeit arbeiten oder so. Und einfach hat
Oder
man ein
am
bisschen
Wochenende
mehr.
halt.
Ja, genau. Hat man am Ende des Monats ein bisschen mehr wahrscheinlich im Portemonnaie.
Ja. Dann mit Karte bezahlen oder mit Bargeld?
Mit Karte.
Und bist du jetzt eher der Fan von Stoffmasken oder von der klassischen OP-Maske?
Du meinst diese blauen, diese hellblauen OP-Masken?
Genau, ja.
Das ist eine gute Frage. Ich finde die Stoffmasken ziemlich cool. Also, was vor allem manche selber denn da irgendwie zusammengenäht haben, kann schon ziemlich lustig sein. So, von daher finde ich das von der Vielfalt her so eine Stoffmaske, ich finde ich persönlich besser. Okay, dann komme ich zu meinen drei Fragen an dich, Janik. Und zwar, ich sag mal so, welche Bücher würdest du bevorzugen? Von Robert Kiyosaki oder von Bodo Schäfer?
Ich würde hier auf jeden Fall zu Robert Kiyosaki tendieren, aber ich finde auf jeden Fall
Okay.
beide Autoren, aber auch, wie sagt man, die können auch sehr gut reden und so weiter. Deswegen finde ich eigentlich beide auf, würde ich auf eine Ebene fast stellen. Aber wenn ich mich jetzt für die Bücher entscheiden müsste, würde ich mich für Robert Kiyosaki entscheiden.
Ja, also als Motivatoren sind die beiden schon nicht schlecht, ne?
Ja.
Ja. Okay, würdest du eher den Mond besiedeln oder den Mars?
Ganz klar den Mars. Also es gibt ja eigentlich keine Expedition mehr zum Mond, weil es sich da einfach nicht lohnt, hinzugehen. Und deswegen eher den Mars.
Und meine letzte Frage, bist du eher Team Ola Källenius, also CEO von Daimler, oder von Herbert Diess, CEO von Volkswagen? Wir wissen ja aus den, ich weiß nicht, vorletzten Podcast oder so, hattest du ja berichtet, dass du deine Daimler-Aktie natürlich abgestoßen hast. Aber an dieser Stelle würde mich das trotzdem interessieren, welchen CEO du eher vertreten würdest.
Ich würde, glaube ich, sagen, dass der Daimler-CEO Ola Källenius auf jeden Fall im Bereich E-Mobilität noch mehr zulegen soll. Aber ich glaube, dass dieses Potenzial von Daimler da auf jeden Fall gegeben ist. Und Daimler hat einfach die starke Marke Mercedes. Mercedes ist einfach ein Standing. Und ich glaube, auch in der Elektromobilität kann Mercedes noch einiges gut machen. Und deswegen würde ich mich dann eher für Daimler entscheiden in dem Fall.
Okay, alles klar, interessant. Gut,
Ja?
würde ich sagen, war's für diese Woche, ne?
Genau, dann haben wir die Woche wieder abgeschlossen. Wir sind mittlerweile bei KW 37 angelangt, also nicht mehr lang, dann haben wir schon wieder Neujahr. Dieses Jahr ist irgendwie vergangen wie, also wie keine Ahnung was, richtig schnell einfach. Und ja, dann würde ich sagen, lieber Zuhörer, falls du weitere Informationen möchtest, kannst du wie immer gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Dort posten wir quasi auch täglich die neuesten News in unserer Story von der Börse. Aber es ist natürlich auch schön, sich das Ganze nochmal anzuhören. Deswegen haben wir auch diesen Börsentalk hier ins Leben gerufen. Und dort findest du zum Beispiel jetzt den Gerrit auf Instagram unter dem Namen Parketthirsch. Und meine Wenigkeit findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und du kannst auch gerne mal bei unserem Blog finanzenparkett.de vorbeischauen. Dort haben wir auch viele interessante Themen rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen für dich aufbereitet. Und es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, dort gerne mal einen Artikel zu lesen. Dann unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne, wie immer, über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.